ihr müsst euch nach den Amerikanern orientieren, die machen das richtig, ja. Aber bei denen ist es so, wenn du eine Serie machst und die funktioniert nicht, dann ist es scheiße, hat nicht funktioniert. Ja, nächste wird. Mhm. Bei uns, wenn das schief geht, der kann das nicht. Ja. Weg damit, ja. Ich habe lang fürs ZDF gearbeitet und dann ist ein Zweiteiler schief gegangen. War nicht ausschließlich meine Schuld, überhaupt nicht. Da waren dann die 4 Jahre Funkstille. Hat keiner mehr angerufen. Und zwar auf den Schlag.
Ja, auch Walter Sittler hat sie kennengelernt. Die gnadenlosen Seiten des Fernsehgeschäfts. Geschadet hat es ihm nicht. Er ist seit 30 Jahren bestens im Geschäft. Von Girlfriends über Nicola bis hin zu Der Kommissar und das Meer. Walter Sittler hat große Erfolge gefeiert und ist dabei immer ganz ruhig und ganz höflich geblieben. Vielleicht ja, weil er als jüngstes von 8 Geschwistern früh gelernt hat, ein Teamplayer zu sein. Walter Sittler hat mir schön erzählt, was einen guten Schauspieler ausmacht, warum man sich Kolleginnen manchmal schön schauen muss und welche Rolle Haarwuchsmittel in seiner Jugend gespielt hat. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Walter Sittler ist bei mir. Ich freue mich sehr, Herr Sittler. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wann waren Sie das letzte Mal mit den Nordic Walking Stöcken am Bärensee?
Wenn ich mich recht entsinne, war das so vor 3 Wochen ungefähr, weil inzwischen, wir machen das immer samstags. Und da ich samstags oft Theater spiele in den verschiedenen Bühnen der Republik, fällt das oft aus, was blöd ist. Aber ich gehe dann schwimmen in Sindelfingen zwischendurch, weil es ein unglaublich schönes Hallen- und Freibad hat. Schönste in der Gegend.
Wenn Sie samstags zum Nordic Walking gehen, dann begegnen Ihnen dann nicht die Spieler des VfB Stuttgart, die da ihre Strafrunden drehen müssen.
Die würden auch so schnell sein, die würden mich gar nicht sehen. Ja.
Aber das gehört schon noch dazu, dass Sie mit Ihrer Frau die Nordic Walking Runden drehen. Sie sehen nämlich total fit aus.
Das, ja, es ist so, wir haben eine Gruppe von 6 Leuten, wir sind 3 Paare und das geht schon seit Jahrzehnten. Noch als wir in Vaihingen gewohnt haben, haben wir damit angefangen, also in Stuttgart-Vaihingen. Und jetzt ist es immer samstags, meistens um 8:30 oder 9, im Winter manchmal auch um 9:30, wenn es zu kalt ist. Und das wird durchgehalten. Man entschuldigt sich auch, wenn man nicht kann. Also wir haben so eine kleine Signalgruppe. Mhm. Sagen wir, ich bin morgen nicht da, aber viele Grüße, viel Spaß und nächstes Mal komme ich. Ja.
Und dann werden Sie in der Gruppe geschmäht, wenn Sie wieder absagen? Gibt's
dann
Kritik?
Nein, weil es ist inzwischen so, die 2 andere sind ebenfalls pensioniert, also aber echt pensioniert. Also ich bin zwar auch pensioniert, aber mich interessiert das nicht. Also das Ende meiner Lebensarbeitszeit kann die deutsche Rentenversicherung nicht bestimmen. Das bestimme ich schon selber. Die fehlen dann auch, weil die dann ihre Kinder besuchen gehen und Enkelkinder und dann haben sie ein kleines Haus in der Nähe von Berlin geerbt und da sind sie dann auch und die fehlen dann, glaube ich, am Ende genauso oft wie ich.
Und wenn Sie sagen 3 Paare, ist es dann so, wie es manchmal leider klassischerweise ja ist, dass dann die Männer vorneweg und die großen Themen diskutieren und die Frauen hinten dran und so?
Also die ersten Jahrzehnte, muss man sagen, sind wir alle zusammen gelaufen. Mhm. Dann wurde das mit dem Laufen für einige nicht mehr so gut. Das heißt also, einer läuft vorneweg und noch einer läuft auch vorneweg und ich bin dann mit den Frauen hinten.
Ja, das ist aber das Mittelfeld, ist nicht hinten.
Mittelfeld. Sonst waren wir zu 6, zu 5 oder zu 4, je nachdem, waren wir zusammengeblieben. Mhm. Und wir treffen uns immer oben am Bärenschlössle. Da wird dann auch gedehnt und was man halt so macht. Mhm. Und die letzte Runde ist dann etwas sanfter.
Schön, jetzt weiß ich, Sie sind in der Verfolgergruppe, nennt man das.
Ich bin in der Verfolgergruppe. Ja, genau. Ja. Genau. Und die sind ziemlich fit. Also die Frauen, die da mitlaufen, meine eigene eingeschlossen, da muss man schon schauen, dass man dabei bleibt.
Sie haben das Kompliment aber schon gehört, das ich Ihnen gemacht habe, dass Sie wirklich toll aussehen, also richtig fit und ausgeruht.
Das Schöne ist ja, ich bin von 8 Kindern in unserer Familie, bin ich der Jüngste. Also das Jüngste sein, das kenne ich, das ist meine Position. Und irgendwie scheint sich das einfach fortzusetzen jetzt. Ne? Bin gespannt, wann das aufhört.
Wenn man das mit 70 immer noch so empfinden kann, ist natürlich genial.
Ja, das ist die Rolle, die ich kenne. Und wir alle haben ja unsere Rollen. Mhm. Und die ändern sich dann schon mal. Oder man kriegt neue dazu, so wie wir jetzt bald eine neue dazu bekommen als Großeltern. Das ist auch wieder eine neue Rolle, eine lebenslange. Ja. Und das ist so. Und alle sind unterschiedlich. Das ist ja das unglaublich Spannende. Und deswegen kann man so viele Geschichten erzählen.
Wenn man der Jüngste ist von 8 Geschwistern, wie prägt einen das? Was macht das mit einem?
Also ich kann nicht für andere sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Das ist bei jedem anders, kommt auf die Familie an. Wir sind durch die Geschichte meines Vaters und meiner Eltern wahnsinnig oft umgezogen, sodass die Familie ein wesentlicher Punkt in meinem Leben war. Ich hatte nie wirklich feste Freunde irgendwo, weil wir zu schnell weg waren. Jetzt habe ich welche, hier in Stuttgart. Ja. Und ich habe immer so nach oben geguckt auf meine größeren, älteren Geschwister und gedacht, die wissen Bescheid. Und wenn ich groß bin, weiß ich Bescheid. Und habe festgestellt, ich habe auch mit 20 noch nach oben geguckt und festgestellt, die wissen überhaupt nicht Bescheid. und ich weiß auch nicht Bescheid, sondern jeder muss schauen, wo er bleibt. Mhm. Aber ich habe ein relativ, sagen wir mal, festen Respekt für ältere Leute. Das halte ich auch für gut, auch wenn die manchmal nicht Bescheid wissen, das ist nicht so schlimm. Und ich habe von vornherein gelernt, man ist nicht ganz so wichtig, sondern jeder ist wichtig. Jeder muss seinen Platz haben. Und wenn man so viele ist, erst recht. Und meine Frau ist genauso, die ist die dritte von sieben. Mhm. Und das prägt mich bis heute. Und ich habe festgestellt, ich bin ganz gut damit durchgekommen. Und wenn ich mir die Welt so anschaue und die Leute sehe, die sich wahnsinnig wichtig nehmen, sage ich, das ist nicht immer gut. Und viele von denen, nicht alle, richten ziemliches Unheil an. Und deswegen ist das nicht so wichtig, nehmen und schauen, was ist eigentlich mit den anderen und wie können wir das zusammen hinkriegen. Also ich bin ein guter Teamplayer, ja, ich kann das gut. Das habe ich einfach inhaliert.
Sie haben ja gesagt, ich bin ein Teamplayer. Alleine fühle ich mich da gar nicht so wohl, aber ja. Sie haben dann auch gesagt, manchmal hören Sie zu sehr auf die anderen, weil Sie denken, die wissen, wie es geht. Das ist dann wieder das, was Sie auch Ihren größeren Geschwistern immer zugetraut haben.
Das passiert mir immer noch, nicht mehr so viel wie früher. Und ich ärgere mich dann auch recht über mich selber. Und manchmal, wenn ich dann sage, ich möchte es aber so haben und das auch durchziehe, stellt sich raus, ach, das hat doch gut funktioniert. Auch nicht immer. Ja, ich habe auch granatenmäßig daneben gelegen. Ja. Aber das nehme ich mir auch nicht übel, weil jeder liegt granatenmäßig daneben irgendwann. Das ist auch nicht schlimm. Das Schlimme ist, dass man das nicht darf. Weil dann ist man ein Blödmann oder ungeeignet oder man wird vom ZDF 4 Jahre lang nicht mehr angerufen. Ja, oder so.
Sowas kommt vor.
Ist vorgekommen, jawohl. Ja. Dabei war es nicht mal meine Schuld. Zum Teil. Also schon, zum Teil. Aber nicht wirklich.
Wir gucken nachher auf Ihre Karriere und auf das, was Sie zum Beispiel auch dem ZDF geben konnten. Vielleicht in einigen Phasen der Zusammenarbeit. Ja. Fangen aber ein bisschen früher an. Ist es richtig, dass Sie als Kind oder als Junge in einem großen Topf mit Haarwuchsmitteln rühren mussten?
Und zwar hier in Stuttgart. Ja, das stimmt.
Warum?
Mein Vater hat durch seine Geschichte, die bekannt ist, ich muss sie, glaube ich, nicht wiederholen, er war Parteimitglied und hat da nicht mehr richtig Fuß fassen können und hat versucht, irgendwie mit der Familie zu überleben, hat das auch gut gemacht.
Also wir können es kurz sortieren. Ihr Vater war tatsächlich, glaube ich, glühender Anhänger.
Ziemlich. Also er war ein junger Mann, aber Anhänger und war in der Partei und hat da dadurch nie irgendwo Fuß fassen können, auch nicht in den USA, wo ich ja geboren bin, weil die Colleges sagten, den wollen wir nicht haben. Erst haben sie gesagt, wir nehmen dich, ist egal. Und nachher ging es dann nicht, weil es ging auch nicht. Ich verstehe das auch. Und in Deutschland, als wir wieder in Deutschland waren, war er zu spät. Da waren die ehemaligen Parteimitglieder schon wieder in Amt und Würden und haben gesagt, ach, du warst in der Partei. Also es war bisschen schwierig und dadurch sind wir sehr oft umgezogen und er musste schauen, wie man Geld verdient und er hat einen Ägypter kennengelernt, der sagte, ich habe ein Rezept für Haarwuchsmittel von dem Pharaonen Imhotep. Ja, und dann hat er das hat die Merzbrüder kennengelernt, Volker und Helge, die beide tot sind inzwischen.
Ich habe hier eine
so wunderbare Schule, gegründet. Auch anderthalb Jahre war, als Stipendiat. Und die haben gesagt, das machen wir. Und dann haben sie die Zutaten gekauft und dann wurde unterhalb der Schule von der Geroxruhe, ziemlich weiter unten, wurde ein Labor eingerichtet und da wurde das Schwefel und alles zusammengemischt und wir mussten das rühren, hatten gelbe Arme bis hier. Es war ein dramatischer Misserfolg. Es gibt übrigens
noch,
Es gibt noch. Es gibt's noch, ja. Der Volker, der leider tot ist, der könnte noch viel mehr drüber erzählen. Der sagt, wir haben da noch im Keller noch ganz viel. Weil es hat keine Sau gekauft, ja.
Ja, also ich meine, Sie sehen meine Frisur. Wäre es noch ein Versuch wert?
Nein, es oder? Nicht mit denen. Es gibt sicher Sachen, die funktionieren, aber die haben nicht funktioniert. Ja. Was dann dazu führte, als es Misserfolg war, dass mein Vater sagte, ihr müsst die Märzschule verlassen. Weil ich kann nicht meine Kinder an einer Schule lassen, wo das Geschäft mit den Leitern schiefgegangen ist. Und da hat Helge Merz, der schon lange tot ist, der sagte nur, was haben die Kinder mit unseren schiefgegangenen Geschäften zu tun? Aber wir mussten trotzdem gehen. Ich bin dann nach Berchtesgaden auf die Jugendorf-Christoffer-Schule, wie das damals hieß, oben auf dem Berg gegenüber vom Obersalzberg.
Auf dem Internat, oder?
Auf dem Internat, auch als Vollstipendiat, weil wir hätten uns kein Internat leisten können. Wie denn?
8 Kinder.
Und ich war immer Klassensprecher oder irgendwas. Und da war ich 2 Jahre und da sind wir sehr viel Bergsteigen gegangen. Und es war eine reine Jungschule, was gut war für mich. Aber ich wäre am liebsten zu Hause geblieben. Ich bin, glaube ich, nicht ein Internatkind gewesen. Aber es hilft es, ja. Also ich war dort, ich wurde gut behandelt und ich hatte einen ganz tollen Erzieher auch, den mochte ich. Und dieses Bergsteigen hat mir auch gut getan. Also ich glaube, Jungs zwischen 13 und 15 sollten einfach nicht 6 Stunden sitzen. Mhm. Die lernen das vorher und nachher, lernen sie alles ganz schnell, aber in der Zeit schwierig. Und mir ging's gut da. Und dann musste ich dort weg, weil mein Vater sagte, das Curriculum an Salem, wo mein Bruder war als Stipendiat, ist besser als das in Berchtesgaden. Das, wenn man das so betrachtet, stimmt das. Die hatten ein besseres Curriculum, die hatten mehr Aktivitäten, aber waren konservativer. Mhm. Und da war ich dann 3 Jahre.
Also ich habe schon gesagt, Sie waren eigentlich kein Internatskind.
Nein.
Haben Sie da richtig gelitten? Heimweh und was man sich da alles so vorstellt? Mein Internat klingt immer entweder total romantisch oder ganz furchtbar.
Ja, also ich habe die ersten Wochen gelitten. Es war nicht unbedingt Heimweh. Ich hatte die Familie als Sicherheit, ja. Mhm. Da kannte ich mich aus und da kannte ich mich nicht aus. Also die ersten 2, 3 Wochen waren furchtbar, immer. Und dann konnte ich mich arrangieren, weil das habe ich in meinem Leben gelernt. Ich kann mich arrangieren. Wir sind so oft umgezogen. Jetzt lebe ich schon lange in Stuttgart. Da sind wir nur 3-mal umgezogen in 30 Jahren. Also das geht, ja.
Das geht, ja.
Aber davor x-mal. Und deswegen, ich kann mich anpassen, auch wenn es mir nicht gefällt. Das kann ich. Und das ging dann auch. Aber so richtig glücklich war ich da nicht. Nee, war ich nicht. Aber das sind so die Päckchen, jeder hat seins. Also ich beschwere mich darüber auch nicht.
War Ihr größerer Bruder zu der Zeit auch auf der Schule oder war der dann schon weg?
Nee, mein Bruder war nur noch 1 Jahr da. Mhm. Ich bin also 69 hin und er hat 70 Abitur gemacht.
Dann waren Sie aber immerhin mal nicht mehr der kleine Bruder dort, sondern waren...
Ja, aber der Jüngste zu sein ist immanent, das ist tief drin, das ist eingebrannt im Stammhirn, ja. Mhm. Und das war damals auch so, weil ich dachte immer, die anderen wissen mehr als ich, weil meine großen Geschwister wussten immer mehr als ich, bis ich gemerkt habe, das, was sie wussten, ist nicht fürs Leben unbedingt sinnvoll.
Würden Sie sagen, dass Salem, wenn ich sagen würde, Sie haben 3 wirkliche Schicksalsorte in Ihrem Leben, Salem, Stuttgart, Mannheim.
Salem war Schule, Stuttgart und Mannheim ist Erwachsenendasein, beziehungsweise Schule und Erwachsenen-Dasein. Wir sind jetzt seit bald 40 Jahren hier und es geht mir gut hier. Mhm. Also ich bin gerne hier in Stuttgart. Und die Märzschule war auch okay, weil da war mein Bruder und meine Schwester als Stipendiaten. Ich war also nicht allein. Mhm. Da habe ich dann die ersten Wochen nicht gelitten, weil ich hatte ja jemand. Mannheim war sehr schön für mich, war für meinen Beruf ganz wichtig, weil ich in einem Theater war, wo nicht geguckt wurde, was machen die falsch, wie können wir die loswerden, sondern das Ensemble funktionierte. Man hatte ausgewachsene Schauspieler, also die lang da waren, die kamen dann und sagten, pass mal auf, mach das doch mal so, dann funktioniert das besser. Und ich mach das und dann machst du das. Also es wurde einem geholfen. Und der Intendant, also der Schauspieldirektor damals, der Herr Jürgen Bosse, der hat an seinen Schauspielern festgehalten. Und das war gut. Ich war da in Sicherheit. Es waren nicht alle Aufführungen gut, das kann nie sein, ja. Aber das war für mich in meinem Beruf ein ganz entscheidender Punkt. Und da kam eben meine Frau dazu, dann kamen die Kinder dazu, das war wunderbar.
Das war das Nationaltheater in Mannheim, Ihr erstes Engagement. Mhm. Und weil Sie das gerade so betont haben, dass da ein Chef war, der unterstützt hat und der auch an Menschen festgehalten hat und dass es im Ensemble Kollegen gab, die geholfen haben, ist das die Ausnahme, wenn Sie das so betonen?
Ich kenne nicht so viele Theater, deswegen kann ich darüber über die anderen kein Urteil fällen. Aber wenn ich Kollegen höre, wie sie reden, dann ist das doch nicht normal gewesen. Dass ein Schauspieldirektor, selbst wenn eine Aufführung schief geht und man auch nicht gut war, ja, einfach hat nicht funktioniert, da hat er nicht gesagt, nee, der ist nicht gut, den lassen wir raus. Und sagt, nee, der nächste wird's gut. Es wird schon gut werden, ja. Und dadurch hatte man eine Sicherheit. Und der damalige Intendant, der hat uns geschützt auch. Mhm. Es war in der Zeit NATO-Doppelbeschluss und so weiter. Und da gab es manchmal politische Veranstaltungen vom Ensemble mehr als hier übrigens, wobei man es hier dringend bräuchte. Da wurden dann, am Ende der Vorstellung wurde was vorgelesen auf der Bühne. Und die Mannheimer lieben ihr Theater auch, das ist ja das Schöne. Und dann wurde Herr Petersen, wurde zitiert vor den Stadtrat, dass das so nicht ginge. Und dann hat er gesagt, wer soll sich denn äußern, außer die jungen Leute? Ich werde die nicht dran hindern. Weil das ist wichtig, dass sie das tun. Die haben den Mut, das zu tun. Damit war die Diskussion beendet. Mhm. Und damit hatte man als Ensemble eine Sicherheit. Und man hat auch nicht gegen ihn agiert, sondern hat immer gesagt, wie machen wir das jetzt? Wie können wir da was erreichen? Das bisschen, was man kann. Es ist ja eh nur ein ganz bisschen. Wir brauchen uns nicht vorstellen, dass man mit dem Theater die Welt retten kann. Das können wir nicht. Aber wir können im besten Fall die Menschen zum Nachdenken, zum Überlegen, zum in ihren Positionen überprüfen, dass sie die überprüfen wollen. Mhm. Und das machen wir auch. Ob das hilft? Keine Ahnung.
Sie haben gerade, und ich glaube, das ist sehr typisch für Sie wieder gesagt, da war nicht alles gut, da ging auch mal was daneben. Natürlich. Das schaffen ja auch nicht viele.
Also ja, das ist ein bisschen eine Pest unserer Zeit, dass alle immer toll sein wollen und immer alles ist immer erfolgreich. Das stimmt einfach nicht.
Aber ich glaube auch aus der Angst heraus halt sonst vielleicht wirklich sehr schnell fallen gelassen zu werden.
Ja, das ist auch nicht gut, dass man das macht. Also man, zum Beispiel im Fernsehen, da bin ich ja jetzt sehr lang schon. Das heißt, ihr müsst euch nach den Amerikanern orientieren, die machen das richtig, ja. Aber bei denen ist es so, wenn du eine Serie machst und die funktioniert nicht, dann ist es, scheiße, hat nicht funktioniert. Nächste wird. Mhm. Bei uns, wenn das schief geht, der kann das nicht. Ja. Weg damit, ja. Mhm. Ich habe lang fürs ZDF gearbeitet und dann ist ein Zweiteiler schief gegangen. War nicht ausschließlich meine Schuld, überhaupt nicht. Da waren dann die 4 Jahre Funkstille. Hat keiner mehr angerufen. Und zwar auf den Schlag.
Weil Sie sagen, das ist nicht nur wegen Ihnen schiefgegangen. Ja. Kann denn ein einzelner Schauspieler einen Zweiteiler zum Scheitern bringen?
Aber man wird dafür haftbar gemacht.
Ja,
ja, weil man ist vorne dran.
Ja.
Und ich hätte im Prinzip, jetzt im Nachhinein kann ich das sagen, als ich dann die Drehbücher bekam, hätte ich sagen müssen,
funktioniert nicht.
Oder? Nicht. Aber das war eine Produktionsfirma, mit denen hatten wir Girlfriends gemacht und es war eine gewisse Treueverpflichtung da. Da bin ich vielleicht beruflich nicht hart genug, wo ich sage, ich mache gerne mit euch, aber es muss gut sein. Und ich habe das Buch gelesen, es hätte nur ein Film werden sollen. Und dann hat der Regisseur 2 draus gemacht, hat sich selber eine Rolle reingeschrieben und seine Freundin auch. Es ist so viel schief gegangen. Und heute würde ich sagen, ich bin raus, ja. Mhm. Und das habe ich nicht gemacht. Und dann ist mir das, also ich bin, wie gesagt, auf den Schlag kam keine Anrufe mehr. Ich bin nur durchs ZDF wieder reingekommen, weil die Jutta Lieg, die Chefin von Network Movie Hamburg war, wollte eine Reihe auflegen mit dem Kommissar auf Gotland und mich gefragt, ob ich das mache. Dann habe ich gesagt, ja, ZDF ist schwierig im Moment, ja, weil die haben... Ich habe keinen Kontakt mehr. Sagt sie, ich mache das schon. Und die hat das wieder hingekriegt. Sonst wäre ich heute nicht mehr. Sonst wäre ich bis heute nicht.
Haben Sie damals vielleicht auch mitgemacht, weil es einfach wirtschaftliche Zwänge gab? Weil das hört sich immer so cool an, dass man sagt, und dann lehne ich das Drehbuch ab, weil das ist mir künstlerisch nicht wertvoll genug.
Nee, mir ging es damals schon sehr, sehr gut. Also ich hatte genügend Arbeit. Damals lief ja die Serie Nicola, die Comedy, die ja irre erfolgreich war und sehr gut bezahlt war. Ich habe andere Filmangebote gehabt. Ich habe es einfach gemacht, weil es aus derselben Firma war und die wollten das gerne. Und ich hätte einfach mehr auf Inhalt bestehen müssen. Und das habe ich nicht gemacht. Und das war ein Fehler. Das würde ich auch nicht mehr so machen.
Was mich tatsächlich wundert, ist, dass man dann selbst in der Branche sagt, das Ding hat nicht funktioniert wegen Sittler. Das sind doch alles Profis, die können doch sagen, okay, der Regisseur und das Konzept aus einem Einteiler an Zweiteiler gemacht. Da wird dann so gnadenlos.
Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, bei mir war das so. Also die haben mir das so nicht gesagt, aber wenn man der Erfolg von Girlfriends, ja, der Erfolg von dem Film in Afrika, Wüstenrose, das waren alles große Erfolge und dann auf den Schlag niemand mehr. Da denkt man sich, warum eigentlich? Ja, weil es wurden andere Filme gedreht, wo ich hätte mitspielen können. Das war gar nicht das Problem. Und jetzt ist es, aber jetzt ist alles wieder gut jetzt. Ich möchte auch nicht nachkarten. Überhaupt nicht. Mir ging es sehr gut. Und es gibt ja, bei Serien gibt es ein Ding, es gibt ja die 4 Stufen, ja? Begeisterung, Ernüchterung, Suche nach Entschuldigen, Bestrafung der Unschuldigen. Mhm. Das sind die 4 Stufen einer schiefgegangenen Produktion. Und, das war auch nicht schlimm, weil ich hatte Arbeit. Ich hatte immer genug Arbeit. Ich war nie in der Position, wo ich sage, ich muss das jetzt machen, weil ich Geld verdiene. Das ist für mich ein Glück gewesen. Andere haben das nicht. Mhm. Und das ist für eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen ist es nicht einfach.
Ja. Ich möchte noch einen Ball aufnehmen, den Sie mir jetzt freundlicherweise hier schon in den Strafraum gerollt haben. Das ist Nicola.
Ein Elfmeter.
Elfmeter. Den muss man dann machen. Das war natürlich ein riesiger Erfolg und einfach auch eine richtig gut gemachte Comedy.
Die läuft immer noch.
Und kann man sich, viele Sachen kann man sich ja nicht mehr angucken, die so Mitte der 90er liefen, weil es irgendwie...
Es ist vorbei, es ist einfach alt. Ja,
ja,
das ist genau. Okay, das ist auch normal übrigens.
Und das funktioniert immer noch.
Ja, wollen Sie wissen, warum?
Sehr gerne, also, wenn Sie schon da sind.
Das, was man zum Teil nicht mehr angucken kann, ist die Ausstattung. Mhm. Das ist orange, das Aber die Art, wie das geschrieben ist, die Art, wie die Figuren miteinander interagieren, ist, es ist ein bisschen ein großes Wort, aber es ist einfach in der Komödie, es ist unsterblich, das funktioniert einfach. Mhm. Weil man hat eine Aufstellung der Figuren, da hat man hier die Underdog, die Nicola, hier den Oberchef. Und die sind eigentlich das richtige Paar, können aber nicht zusammenkommen, weil sie so sind, wie sie sind. Mhm. Und es geht immer darum, wie behaupten die sich gegeneinander? Weil die eigentlich auf Augenhöhe sind, aber in der Wirklichkeit nicht. Mhm. Und das ist wahnsinnig spannend, weil es begegnet uns ununterbrochen. Mhm. Und dass man eine starke Frau hat, die nicht auf den Mund gefallen ist, die sich auch nichts gefallen lässt. Und ein wesentlicher Faktor des Erfolges war, dass die beiden, wenn es um die tatsächliche Arbeit ging, wenn es ernst wurde, waren die so.
Ja.
Wenn er ein blöder Arzt gewesen wäre, der auch noch als Arzt schlecht ist, hätte es nicht funktioniert. Aber dadurch, dass sie so waren und dadurch und tolle Sachen gemacht haben und dachte man, jetzt muss es doch funktionieren nach dieser tollen Arbeit und dann zack. Mhm. Und das ist, wir haben auch Anrufe von Schwestern bekommen und von Ärzten, die sagen, endlich mal so, wie es wirklich ist. Ich habe lange im Krankenhaus gearbeitet und wusste, dass was wir gemacht haben, ist noch lange nicht das, was in der Wirklichkeit passiert. Aber ziemlich nah dran.
Sie wollten ja Arzt werden.
Hätte ich vielleicht werden. Ja. Ich hätte es werden können,
aber
es ist nichts geworden und deswegen bin ich jetzt, das, was ich mir ist gut gegangen.
Ich behaupte ja auch, dass Nicola deshalb so gut funktioniert hat, weil es nicht nur sie und Marile Milovic gab, sondern dass da auch die drumherum gespielt haben, hervorragend waren. Und, wenn ich das noch zu Ende bringen darf, eine ihrer Kolleginnen von damals möchte sie grüßen, hier und Kerstin. Jetzt können wir uns gerne anschauen. Kerstin Thielemann.
Ja. Hallo lieber Walter. Herzliche Grüße von Kerstin Thielemann und natürlich auch von der dich ewig bedingungslos liebenden Dr. Borstel. Ja, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an unsere gemeinsame Nicola-Zeit. Und das war so leicht für mich, das zu spielen und dir zu folgen, weil du den Magneten im Hintern hattest. Und weil du auch so verdammt gut aussahst und immer noch aussiehst. Und im Gegensatz zu Dr. Schmidt ein wunderbarer Kollege warst. Da war nichts, was die Hingabe gestört hätte. Ja, das war schön mit dir. Und ich wollte auch in diesem Zusammenhang nochmal sagen, dass ich das ein bisschen aus der Ferne verfolgt habe und ganz toll fand, wie du dich auch im politisch-gesellschaftlichen Bereich engagiert hast und da zur Verfügung gestellt hast, auf eine uneitle Art. Und die Filme, die du mit deiner Frau machst, die finde ich nämlich auch ziemlich toll. In diesem Sinne weiter so und Borstels Liebe bleibt dir erhalten, du wunderbarer Walter.
Kerstin, die war auch, wir hatten eine Aufstellung von Figuren mit diesen drei Ärzten, die da hinter uns herarbeiteten mit ihr. Es war einfach wunderbar und die Kerstin ist eine wirklich gute Schauspielerin und diese Hingabe, mit der sie versucht hat, an den Dr. Schmidt ranzukommen, das war natürlich auch so geschrieben, das muss man, aber du musst das Geschriebene erstmal in die Wirklichkeit umsetzen und wir hatten in Deutschland 6 Autoren, dann hatten wir 2 amerikanische Autoren und einen Head-Autor, der nur schaut, dass das funktioniert, dass die Figuren, die Entwicklung der Figuren in den verschiedenen Staffeln, wo die beiden Hauptprotagonisten immer näher zusammenkommen und die anderen müssen ihre Rolle halten. Mhm. Ja. Und das ist sehr teuer. Das haben andere Sender versucht nachzumachen. Das geht nur mit genügend Leuten. Die Leute hätte man schon, aber man muss das Geld dafür ausgeben. Ja. Und die Autoren waren dann immer überrascht. Ich habe uns gesagt, das haben wir geschrieben. Ja, das habt ihr geschrieben. Wir haben es nur gespielt. Ihr habt es geschrieben, ja. Und es ging so weit, dass wir auch sagen konnten, diese Szene, die ist nichts. Die können wir nicht, die nehmen wir nicht auf. Die ist einfach nicht gut genug. Das haben wir auch gehabt. Wir waren fertig, drehfertig. Die letzte Szene einer Folge ist ganz wichtig. Mhm. Wir waren fertig und alles drehfertig. Und dann gehen wir zum Uli Baumann, war damals der Regisseur, und sagt, Uli, die Szene ist doch nicht gut. Sagte, ja, ich weiß. Sagte, was machen wir jetzt damit? Pass auf, Uli, wir geben die zurück. Die sollen eine neue schreiben. Wir machen das irgendwann. Wir brauchen keine extra Drehtag, nichts. Wir machen das irgendwann. Die machen wir nicht. Zurückgegeben. 7 Tage später kam eine astreine Szene. Haben wir zwischendurch reingeschoben, gemacht. Wir konnten das. Marile und Uli und ich, da kam kein Blatt dazwischen. Und bei dem Abschlussfest haben wir dann gesagt, was die Autoren gefragt haben, mit dieser Szene, was war denn, wieso? Da haben sie gesagt, wir sind ja so froh, dass er die zurückgegeben hat. Uns ist nämlich einfach nichts eingefallen. Und als ihr die zurückgegeben habt, haben sie gesagt, du Scheiße, also komm, wir machen jetzt noch einen, wir suchen einfach. Und dann war eine ganz tolle Szene.
Ist aber natürlich eine sensationelle Kommunikation, uneitel,
und die hatten wir immer.
An der Sache orientiert, ja. Und eben nicht das, was man sonst oft hört, dass einer erstmal 5 Wochen tödlich beleidigt ist, ja. wenn man ihm sagt, es war nichts.
Ja, ja, nee, weil man konnte immer offen reden. Aha. Und es war, da habe ich auch heute noch einen Respekt vor den Autoren. Das haben sie bei uns gespürt auch. Das ist häufig wird der Autor, naja, der soll schreiben, soll er sich die Klappe halten. Und wir hatten das immer, von vornherein. Das liegt auch an dem Regisseur, der 6 Staffeln gemacht hat, Uli Baumann, liegt sehr an Marile, weil es ging immer um die, es ging nie darum, wie war ich. Das ist so ein Ding, wo ich sage, ich kann darauf gar nicht antworten. Ich weiß auch nicht, wieso man das fragt. Weil in der Szene sind es 2. Und das, was lebendig ist, ist dazwischen. Das bin nicht ich, das bist nicht du, sondern hier. Da mhm. ist es. Und wenn das funktioniert, dann wird es lebendig. Und Marile und ich, wir haben uns ja über Girlfriends kennengelernt und haben uns von vornherein verstanden. Weil sie war viel im Theater, hat ja mit ihrem Vater endlos gespielt. Ja. Und weiß, wie das geht. Und daher haben wir da gar kein Problem. Die ganzen Eitelkeiten finden nicht statt.
Also kann man gut miteinander arbeiten, wenn man ein bisschen Selbstironie mitbringt, sich nicht zu wichtig nimmt, ja. uneitel ist.
Für mich ist das entscheidend. Ja, ich brauche das.
Aber sind Sie dann wirklich sicher, in der richtigen Branche gelandet zu sein? Weil das ist natürlich.
Ja, weil ich kann Ihnen sagen, ich hatte ja an der Falkenberg-Schule, wo ich Ausbildung hatte, ja. hatte ich ein paar von den Schauspielern dort, haben uns unterrichtet. Da war dann Peter Lühr dabei und Doris Schade war dabei und Tabori war dabei, zwar nur kurz, aber immerhin. Und die waren alle so.
Sind die richtig Großen?
Ja, also alle Großen, die ich kenne, die wenigen, die ich kenne. Peter Lühr zum Beispiel, wurde dann gefragt, Herr Lühr, sagen Sie nicht von mir. Auf der Bühne, wie funktioniert das denn? Ich meine, Sie wissen doch so viel. Da sagt er, nein, ich weiß es auch nicht. Ich weiß, wie eine Bühne ist, ich weiß auch, wo sich das anfühlt richtig. Aber ich bereite mich vor und dann gehe ich auf die Probe und dann schauen wir mal. Das ist Teil unseres Berufes. Du musst den Laden aufmachen und dann schauen, was machen die anderen, wie ist das Bühnenbild, wie ist es überhaupt. Mhm. Und wenn Sie zum Beispiel einen Hollywood-Schauspieler nehmen wollen, einen Jack Lemmon, mhm. ein großartiger Schauspieler, fantastischer ja. Schauspieler. Aber Herr Lemmon, ich meine, wenn Sie dann im Set sind und Wohnwagen und so, sagt er, oh, nö, ich brauche ein Hotelzimmer und 2 Schlafanzüge, das reicht mir. Und das stimmt auch. Und der konnte das nämlich. Sie können anschauen, was Sie wollen. Jack Lemmon ist immer interessiert, was ist da? Was mhm. ist bei dem anderen? Nicht, wie bin ich? Mhm. Ja, dieses bedeutende Spielen, das finde ich einfach nicht interessant. Mich langweilt das.
Jetzt ist es aber ja sicher so, dass Sie auch mal an Kollegen oder Kolleginnen geraten sind, die das vielleicht nicht so verinnerlicht haben. Ja. Oder die aus Unsicherheit, ich möchte da ja gar nicht mhm. immer unterstellen, dass das mhm. irgendwie schlechte mhm. Charaktere sind, aber dass aus so einer Unsicherheit raus dann mhm. so etwas Eitles rauskommt. Wie arbeiten Sie mit denen dann zusammen? Augen zu und durch? Oder kann man da auch mal sagen, jetzt ist gut,
komm. Es war nicht sehr oft, selten. Gebe ich zu, selten. Ich habe Glück gehabt. Wenn es eine Kollegin ist, schaue ich sie mir schön. Ich schaue sie mir einfach schön. Ich schaue sie mir schön und dann geht's. Es ist auch nur 4 Wochen oder 6 Wochen. Es ist am Theater anders, aber dort sind die meisten Kollegen und Kolleginnen eh anders. Mhm. Theater ist ein anderer, ist dieselbe Branche, aber ein anderer Bereich. Mhm. Ja? Da gibt es weniger Geheimnisse untereinander, weil man so intim durch die Proben, man weiß so viel, mhm. das macht überhaupt keinen Sinn, da eitel rumzumachen. Das funktioniert auch nicht.
Und im Promo-Interview sagt man dann, die Zusammenarbeit mit XY war fantastisch. Wir haben uns vom ersten Moment an, die Chemie hat so gestimmt.
Ja, ja, also ich bin da, ich bin mit Superlativen sehr, sehr zurückhaltend, mhm. weil die Branche überquillt davon. Ja. Auch an Stellen, wo ich sage, sag mal, jetzt bleib doch mal locker, ja. Wir machen einen Film und wir machen keine Herzoperation, ja. Und wenn der Film schief geht, dann ist es blöd, mhm. aber es passiert eigentlich nichts weiter, außer dass halt 3 Millionen nicht geguckt haben. Ja, das ist doof, mhm. aber mehr ist es auch nicht.
Was Sie gesagt haben, Sie sind mit Superlativen vorsichtig. Ja. Wenn Ihre Frau sich mal so ein Interview anschaut, wo Sie über Kolleginnen oder Kollegen reden, weiß die dann sofort, kann die das dekodieren?
Die kann das dekodieren, ja.
Dass die sofort weiß, okay, war so mittel.
Nein, ich möchte da auch niemand ausstellen oder so, mhm. sondern es ist ja nur meine Erfahrung. Mhm. Anderen geht's anders, mit denselben. Ja, ich bin ja nur einer.
Gut, aber wir haben bei Kerstin Thielemann, glaube ich, vorher zu Recht gehört, dass die Zusammenarbeit Kerstin schon sehr gut war.
Die hat eine Hingabe an die Rollen. Und darum geht es. Und immer das Beste geben. Und deswegen zum Beispiel, ich habe einen Film mal gemacht, das wurde dann so gemacht, naja, das ist ja wie Ferien hier, es ist doch egal. Da geht bei mir die Hutschnur hoch. Da sag ich, bitte? Natürlich ist es ist jetzt nicht für Mittwochabend Arte. Ja? Es ist eine Trüffelleberwurst, die wir hier machen. Aber ich möchte die beste Trüffelleberwurst machen. Ich möchte nicht irgendeine schlechte Wurst abgeben. Ja? Ungeräuchert. Ja? Und viele Filme im Fernsehen sind einfach nackte Unterhaltung.
Ja.
Und das ist auch gut. Das ist auch wichtig. Letztlich ist alles Unterhaltung. Dann macht man Filme, die in 5 Jahren nicht mehr geguckt werden. Das wissen wir auch. Das ist doch nicht schlimm. Das ist doch normal. Theater auch hier. Hunderte von, Zehntausende von Vorstellungen sind im Orkus verschwunden.
Ja.
Zu Recht auch. Müssen sie auch. Aber es schlampig zu machen. Und sei es der letzte Käse, ja? Weil man nicht aufgepasst hat. Immer das Beste. Der Zuschauer hat Anspruch auf das Beste.
Sprich, wenn ein Harald Schmidt sagt beim Traumschiff, ich spiele da den Schiffsarzt, aber nur weil die auf die Malediven fahren, weil ich da immer hin wollte.
Trotzdem gut.
Ja. Okay, also dem könntest du es verzeihen?
Brauche ich nicht verzeihen, weil er sagt, Malediven ist schön, aber ich gebe das ab, was ich kann. Mhm. Er würde niemals sagen, sitze ich auf der Arschbacke ab. Ja?
Ja.
Wenn Kollegen oder Kolleginnen das machen, vergiss es, dann macht es keinen Spaß. Das nervt wahnsinnig. Habe ich alles schon erlebt, selten.
Und dann was gesagt? Sie sind ja ein unheimlich höflicher Mensch. Sind Sie einer, der es dann auch mal krachen lässt am Set und sagen, jetzt will ich hier mal, so geht's nicht, jetzt muss mal die große Aussprache her oder eher so
nee.
Durch und dann?
Also wenn es das tatsächliche Arbeit stört, zum Beispiel, wenn jemand nicht gut ist, das ist für ihn blöd, das ist für mich auch blöd, weil ich werde besser, wenn jemand gut ist, wie wir alle. Das ist einfach ein Naturgesetz. Nee, wenn zum Beispiel schlampig gearbeitet wird, zum Beispiel wenn eine Szene, da hatten wir einen sehr kompliziert, der Kameramann hat 1000 Fahnen aufgestellt und es war alles in einer und einer Fahrt und 2,5 Minuten und man musste genau wissen, wenn er da ist, muss ich das machen, wenn er da ist, muss ich das machen, das Papier muss da liegen, alles probiert, alles fertig, drehfertig, sollte losgehen und dann kommt ein Maskenbildner, ein seltenes Exemplar übrigens, solche gibt es ganz wenige. Ach, ich muss jetzt noch mal von vorne. War aus. Da kriegt der eine über. Weil so geht's nicht. Du musst, wenn du eine halbe Stunde Zeit hast, musst du fertig sein, wenn alle anderen fertig sind. Aber das ist mir, eine Aussprache hatte ich auch, weiß ich noch. Da war die Atmosphäre am Set so scheußlich geworden, dass eine Abteilung half nicht der anderen. Ich trage doch nicht die Leiter weg. Ich habe gesagt, Leute, so geht das nicht. Wenn die Atmosphäre nicht stimmt, wie soll ich denn hier spielen? Wir kriegen alles mit. Die Kolleginnen und Kollegen, du kriegst alles mit. Die Ohren sind so, die Aufmerksamkeit ist so. Und wenn dann irgendwelche Leute in der Ecke sitzen und im Sichtfeld und dann auf ihrem Handy rumdaddeln, das geht nicht. Die sollen woanders daddeln. Ich habe nichts dagegen, die können ruhig daddeln. Aber bitte hinterm LKW oder bei der Catering oder sonst wo. Und das wird immer schwieriger, das klar zu machen. Aber ich habe doch nur, ja genau, das ist genau der Punkt. Ich habe doch nur, du hast die Arbeit gestört. Ja, weil wenn du ein Handy hast und daddelst und Nachrichten, bist du ein Loch in der Landschaft. Aber wenn einer so da sitzt, das saugt Energie. Und das vergessen viele. Es ist gar nicht böse.
Ja, aber respektlos, oder?
Sie denken, ich mach doch gar nichts. Ich rede ja nicht mal mit dir. Und das muss man ihnen sagen. Und das ist die Aufgabe, die wir, wenn für uns das wichtig ist, dass wir eine gute Atmosphäre haben, müssen wir es ihnen sagen, damit sie wissen, das, was sie tun, hat Auswirkungen auf die Welt um sie herum. Und das vergessen auch viele vor lauter Ich. Und das ist nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern die Zeit ist so. Ich mache ein Bild von mir, von meinem Kaffee, von meiner Pizza in Barcelona und dann ist es da. Und ich denke, Leute, ja?
Ja.
Es gab eine wunderbare Karikatur von einem Safari-Bus, die fuhren durch Afrika, Löwen, Giraffen, alles da. Und überall aus den Fenstern kamen Kameras und surrte und wurde Bilder, klick, klick, klick. Und hinten saß einer mit dem Krückstock und guckte. Und dann kam die Reiseführer und sagte, wollen Sie nicht auch ein Bild machen? Sagte er, nee, ich schaue es mir gleich hier an.
Schön.
Das ist sehr altmodisch, gebe ich zu.
Und
aber ich glaube, die Mischung wäre es. Es geht ja nicht darum, das zu verteufeln, überhaupt nicht. Das Internet ist ein tolles und ganz schreckliches Medium in einem. Und die Mischung muss man hinkriegen, denke ich. Also ist mein, vielleicht rede ich auch dummes Zeug, kann gut sein.
Nein. Also zumindest ich kann es sehr gut nachvollziehen.
Ja, es ist ein Werkzeug und dieses Werkzeug zu benutzen als Werkzeug, das ist toll. Aber es als Lebensinhalt zu benutzen oder als Vergrößerung der eigenen Persönlichkeit und dann auch die jungen Leute, die dann immer toll sein müssen und schlank sein müssen und dann eine App haben, wo sie schön gemacht werden und in Wirklichkeit stimmt das alles nicht. Das ist doch scheiße. Entschuldigung für dieses Wort. Machen Sie einen Piep drauf.
Ist aber auch scheiße. Ja. Jetzt habe ich es dann. Ne? Dann sind wir wenigstens.
Gut, sind wir da wenigstens
gleich auf. Genau. Weil Sie gerade gesagt haben, das Internet kann auch Chance sein. Man kann damit sehr viel Tolles machen. Sie machen mit Ihrer Frau Sigrid zusammen ein Projekt, das mich sehr begeistert. Hieß ursprünglich 199 kleine Helden, jetzt ist es gegendert, 199 kleine Heldinnen.
Innen. Man kann es so sagen, oder man sagt 199 kleine Heldinnen.
So.
Dann fällt es gar nicht auf. Ja.
Aber es ist wirklich, wirklich was Tolles, weil sie da Kindern und Jugendlichen in aller Welt eine Stimme geben.
Ja.
Und da eben das Internet nutzen als einen Ort oder ein Medium, das uns tatsächlich zusammenbringen kann.
Ja.
Sie dürfen gerne natürlich in Ihren Worten sagen, was da dahinter steckt bei den 199.
Dahinter steckt der Wunsch einmal, dass die Jugendlichen und Kinder, die selten nicht unterbrochen werden, wenn sie reden, dass man erfährt, was sie denken, wie sie die Welt sehen, wie sie die Zukunft sehen, was ihnen Sorgen macht, was sie glücklich macht. Und es ist ein Bildungsprojekt, wo Kinder, die nicht in der Welt rumfahren können, die lernen die Welt kennen und lernen Menschen kennen. Und man stellt fest, letztlich wollen alle dasselbe. Ganz egal, ob es jetzt Religion, politische Lage, alle wollen dasselbe. Das ist das, was wir in den 37 Filmen, die wir bisher gemacht haben, herausgefunden haben. Und es ermutigt die Kinder zu reden. Also wir haben erlebt, dass zum Beispiel in einer Klasse, das war in Ostdeutschland, die hatten Flüchtlingskinder und andere, und die Lehrerin sagte irgendwie, das funktioniert nicht. Mhm. Es ist immer Spannung da. Dann waren wir zum Filmgespräch mit unserem Film da und wir haben das gemacht und sind wieder weggefahren, und dann 3 Wochen später schrieb sie uns, sie glauben nicht, was passiert ist. Die haben dann über den Film gesprochen, da waren wir nicht mehr da. Dann hat ein Mädchen gesagt, übrigens bei uns, die kam aus dem Irak, bei uns werden die Kinder in der Erziehung geschlagen. Das ist eine Erziehungsmethode. Mhm. Und dann kam von den Deutschen, was? Das ist ja verboten, das geht ja gar nicht. Ich sagte, ja, aber bei uns ist das so. Und seitdem, sagte ich, irgendwie ist die Situation besser geworden. Das ist natürlich Glück. Aber es ist nicht nur dort so. Woanders machen Kinder dann, oder Jugendliche machen dann ganze Wochen mit den Filmen und machen Arbeiten über Israel, über Palästina, über Mongolei, über Nepal. Das heißt, der Blick weitet sich. Sie selber werden ein Teil von der Welt und nicht obendrauf, sondern sind gleichberechtigt mit vielen anderen. Und ich glaube, ich halte meine Frau natürlich auch, weil die ist die Pädagogin da, die kann das, die macht das alles, ich organisiere nur. Ja. Man möchte den Respekt, die Kenntnis und die Stärke der Jugendlichen und Kinder rausbringen, weil die sind stark. Wir haben ein Bildungssystem, wo etwas übertrieben gesagt, die Kinder durch eine Schablone gedrückt werden, damit sie so funktionieren, wie wir es dann glauben, brauchen zu müssen. Damit geht aber sehr viel verloren.
Da sind wir jetzt hier, ganz woanders. Aber zunächst mal, sammeln Sie Stimmen in aller Welt?
Ja.
Das ist quasi das Projekt. Wie haben wir uns das vorzustellen? Sind Sie da auch schon mal wirklich ganz konkret dabei gewesen, oder sind Sie tatsächlich
Ich bin überhaupt nie dabei, weil wir das Team ganz klein halten. Mhm. Und dann wird ein Kind gesucht, zum Beispiel in Nepal, ein Junge auf dem Berg. Der wird dann gefragt.
Aber wie findet ihr den?
Die findet man übers Internet, über Freunde, über Produzenten dort, über 1000 Wege, über Zeitungen, über, zum Beispiel haben meine Frau wollte ein Kind mit dem Schiff zur Schule. So. Internet, am Walensee in der Schweiz, da gibt es einen Ort, da kann man überhaupt nur mit dem Schiff fahren, sonst kommt man gar nicht rüber. Da hat sie da die Schule angerufen und gesagt, wir suchen ein Kind, was bei Ihnen zur Schule geht, 12 Jahre alt ungefähr. Sagt, da habe ich einen, der lebt in Walen, das ist der ist gut, der ist sprachlich sehr gut. Mhm. Ja. Und dann geht die Sigrid hin und redet mit dem, stellt sich raus, ein wunderbarer Junge, der etwa 75 Minuten zur Schule geht, ein Teil davon eben im Schiff. Mhm. Ganz toller. Ennio, wunderbar. Was der über Atome erzählt und über Waffen und Bomben, wie er das sieht, ja, was in der Welt los ist, Atomkraft, das ist hinreißend. Und du kannst letztlich in jeder Klasse reingreifen, du hast 5, die gut sind. Weil so langsam kommt man zu der Erkenntnis, jedes Leben ist besonders. Manche haben natürlich, wo man sagt, ja, fernsehmäßig, haben einen gefährlichen Schulweg, ja, oder leben nur beim Onkel und der schlägt sie. Wir suchen nicht äußerlich dramatische Dinge, sondern wir suchen schöne Schulwege, weil das fürs Bild gut ist, klar, ja, und möglichst Kinder, die reden können. Aber in der Mongolei zum Beispiel war meine Frau auf 3000 im Altaigebirge. Der Film geht damit los, dass sie sagt, das Mädchen sagt, ich bin ein schüchternes, tuwinisches Mädchen und ich rede nicht viel. Du denkst, du Scheiße, wie soll das? Und das geht aber. Los. Ja, dann geht's los, weil die Sigrid lange Interviews macht mit denen. Das sind die Kinder nicht gewohnt. Niemand redet mit dem Kind 2 Stunden lang, aber sie eben schon. Und das, für manche ist es schwierig, die das nicht gewohnt sind, aber wenn sie durchhalten, dann kommt immer mehr von dem, was sie fühlen und denken. Und die wissen so wahnsinnig viel. Und sie sind ein wunderbarer Spiegel dessen, was in der Welt passiert. Sie sind niemand verpflichtet. Die machen nicht wegen irgendeiner Partei, sagen sie das nicht. Und die sagen einfach, was sie denken. Und das ist großartig. Ja. Und jetzt machen wir einen neuen Film mit etwas älteren Mädchen zwischen 13 und 15. Mit dem Arbeitstitel Mädchen weinen nicht. Weil es geht darum zu erfahren, wie es ist für die Mädchen, eben eine junge Frau zu sein in dieser verrückt gewordenen Welt. Ja? Und da werden wir, wenn alles gut geht, dieses Jahr 5 Filme drehen. Kurzfilme, 15 Minuten. Und daraus entsteht dann ein Kinofilm, der Nachfolgefilm für Nicht ohne uns von den 199 kleinen Helden. Und da brauchen wir noch ein bisschen Geld. Wir haben schon. Also wir sind schon nicht schlecht, aber es fehlt noch.
Jedenfalls ein wirklich tolles Projekt. Mal auf der Homepage gucken.
199kleinehelden.org.
Genau. Ja,
wir machen die gerade neu, weil wir jetzt eine gemeinnützige GmbH geworden sind, damit wir Spenden sammeln können, um dann die Filme zu finanzieren. Also wir verdienen tun wir daran nichts, aber wir verdienen schon, weil es unglaublich schön ist, die Kinder kennenzulernen. Es ist großartig.
Und da kann man mal das Gute des Internets sehen, weil da immer so viel geschimpft wird. Da ist es wirklich.
Das sage ich. Also das Internet ist ganz toll, aber auch schrecklich. Ja. Es wird missbraucht, wie alles. Sie können, wenn Sie was Neues haben, hat es oft gute Seiten und ganz schreckliche auch. Das ist einfach so. Und wenn man die schrecklichen Seiten vorher hätte bedenken können, was man nicht konnte damals, weil man dachte, das ist die Zukunft.
Dann hätte man es trotzdem gemacht.
Aber vielleicht bessere Gesetze gemacht.
Ja, weiß man vielleicht, nicht. vielleicht. Hat Sie es eigentlich gestört, dass man gesagt hat, Walter Sittler, das ist so ein schöner Mann?
Hat mich nicht so gestört, weil es ist ja angenehm, wenn man gerne angeguckt wird. Das sind ja meistens Frauen, die das sagen. Ja. Einzelne Männer auch übrigens. Ja.
Ja, doch.
Im Theater ist es egal. Da kann man alles spielen. Im Fernsehen ist es schwieriger, weil bisher war das so, dass die schön sind, müssen auch gut sein. Und die guten Rollen will keiner spielen. Ich schon, weil das ist nämlich ganz schön schwer. Böse spielen ist nicht so schwer. Aber es ist natürlich interessanter, scheinbar. Ne?
Ja.
Und wenn wir es aber schaffen, in den Filmen, die wir haben, die Bösen erkennt man ja nicht sofort. Die haben nämlich keine schiefe Nase oder Glatze. Nichts gegen sie. Ja.
Also, ich habe schon verstanden.
Das ist das, was mich auch ärgerte. Wenn man deutsche Filme über das Dritte Reich sieht, die Nazis erkennst du sofort. Ja. Auf 100 Kilometer. Außer es war jetzt bei der Wannsee-Konferenz, da ist es etwas anders. Da sind ein paar dabei, wo du sagst, wieso, die sind eigentlich ganz gut. Wieso sagt er das jetzt? Ja, das ist schön. Und das ist eine Änderung in der Besetzung von den Rollen. Weil sonst wollte man immer, man wollte wissen, wer ist gut und wer ist böse, damit eine Klarheit herrscht. Ja. Diese Klarheit gibt es nicht.
Also haben Sie sich da nie in so eine Ecke geschoben gefühlt.
Ich habe ja immer noch
Walter, der sieht gut aus, deswegen spielt er dann halt den netten Kommissar.
Also, es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, dass es eine Schublade gibt, wo ich drin bin, aber die ist doch relativ geräumig. Also ich habe Girlfriend spielen können, eine wirklich wunderbar kitschige Familienserie, die geliebt worden ist von sehr vielen. Ich habe Dr. Schmidt spielen können, eine Rolle, die es sonst gar nicht gibt. Mhm. Ja. Ganz toll.
Aber dass er gut aussah, hat da natürlich schön dazu gepasst.
Das hat geholfen,
dann.
Natürlich. Ja. Natürlich. Und dann habe ich den Kommissar spielen können. Wir haben etwas anderen Zugang gehabt in unseren Filmen, weil wir haben nicht versucht, die Menschen zu erschrecken, sondern das, was passierte, das Schreckliche, das kam plötzlich und dann war es rum. Und es ging um die am Ende Verletzten. Sowohl die den kannten, der nicht mehr lebt, als auch die es getan haben. Das sind ja, und das war das Schöne, wo ich auch sagte, ja, natürlich muss man die das gemacht haben, fast immer aus Verzweiflung bei uns, ja. Verzweiflung oder Not, ja, die muss man fangen, das stimmt schon. Aber dann hinterlassen die Kinder zu Hause und ist das richtig? Von der Justiz her ist es richtig. Vom Menschlichen schwierig. Ja, man muss es aber, weil sonst funktioniert die Gesellschaft nicht. Und das war das Schöne dabei. Und jetzt war der neue Film, der Sterben ist auch keine Lösung, mit der wunderbaren Andrea Sawatzki. Ist wieder eine ganz andere Rolle. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht auch.
Kann man auch noch in der ARD-Mediathek sehen.
Bis April. Um eine Klarheit, 29. April.
Ja. Ganz kurz noch, ich sehe schon, ich überziehe hier schon, aber die Kollegen würden, glaube ich, auch uns ein deutliches Signal geben, wenn nichts mehr liefe. Ja,
außerdem können sie es schneiden.
Ja, aber die Leitung muss noch stehen.
Ja, die steht noch.
Die steht bestimmt
rote Dinger überall.
Überall leuchtet es noch. Ja. Da spare ich Ihnen jetzt nicht die Frage nach der 70, ob die irgendwas, also Rente haben wir schon geklärt, ist natürlich...
Die ist da, weil ich halt in dem System bin.
Genau.
Die 70, das ist eine Zahl, wo ich denke... Es fühlt sich an wie vorher.
Ja.
Es gibt ein paar Sachen, die man nicht mehr so gut kann. Also mir laufen die jungen Leute davon, wenn sie wollen. Und denke ich, sollen sie doch. Lass sie doch laufen. Ich komme schon nach. Ja. Ich bin wie Hase und Igel. Ja. Man weiß natürlich, so viel Zeit ist nicht mehr. Ich weiß nicht wann, aber so viel Zeit ist nicht mehr. Ich habe das meiste schon hinter mir.
Macht das Angst?
Also höchstens nachts um 2:30, wenn man dann aufwacht und nicht weiter weiß. Tagsüber nicht und abends eigentlich auch nicht, weil... Das, was ich in dem Leben nicht gemacht habe, was ich hätte machen können, ist nur rum. Da muss ich nicht hinterher hecheln. Uns geht's gut. Ich bin wahnsinnig privilegiert mit meiner Frau und den Kindern, ganz ehrlich. Das ist ein Glück. Wir haben keinen Krieg erlebt. Wir hatten immer zu essen. Ich hatte immer Arbeit. Meine Frau ist wunderbar, hat schöne Sachen gemacht, macht weiterhin schöne Sachen. Also wirklich. Und was will man denn mehr? Und da muss man teilen. Ich finde, wenn jemand so privilegiert ist wie ich, ist es fast eine moralische Pflicht, dass man teilt. Mhm. Und ich finde, eine durchdachte, brauchbare Moral für eine Gesellschaft, die muss eine haben, sonst funktioniert die Gesellschaft nicht. Wenn sie zu eng ist, ist blöd. Aber dass man gewisse Werte hat, wo man sagt, die viel haben, müssen ein bisschen mehr abgeben, als die wenig haben. Man muss schauen, dass es allen gut geht. Was habe ich davon, wenn ich in meiner tollen Wohnung lebe und 9 Zehntel der Leute leben unter miesen Bedingungen? Das geht doch nicht. Das habe ich da auch nichts von, ja. Und wir leben in einer Welt, wo die Hierarchie in den Vermögenswerten immer extremer wird, auch bei uns. Nicht so schlimm wie in den USA, aber auch bei uns. Und das ist ein Punkt, der geklärt werden muss irgendwann. Und wir leben auch in einer Welt, wo wir, die viel haben, mehr verbrauchen, als sie sollten. Und wir versuchen das schon nicht zu machen, aber das wird nichts ändern. Aber das muss im Kopf sich ändern, dass man miteinander das macht. Es ist wichtig, dass es allen so gut geht, wie nur möglich. Und eine Gesellschaft ist so gut, wie sie sich um die Schwächsten kümmert. Und da haben wir noch Nachholbedarf. Und wir haben ein gutes System. Also ich möchte nicht auf unser System schimpfen, dass auf Deutschland, das ist blöd. Überhaupt nicht, es ist sehr gut. Aber da sind viele Schrauben, wo man noch drehen müsste.
Werden diese 2:30-Momente gerade öfter?
Nein.
Nachts aufwachen und denken, wow, tatsächlich?
Eher weniger. Mhm.
Sprich, der Schlaf wird besser.
Vielleicht, also weiß nicht. Ich denke, es passiert uns allen und ich hoffe, dass es irgendwie gut geht. Ja? Und bis dahin wird so viel und so gut gemacht, wie es nur geht.
Walter Sittler, ich danke Ihnen ganz herzlich. Mir hat es großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank. Es war schön.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der SWR4-App und natürlich in der ARD-Audiothek. SWR4, da sind wir daheim.